Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Dazu begrüßt Sie Beate Scheibe. Herzlich willkommen und ich freue mich auf unseren Gast in dieser Stunde. Bei mir ist die russische Pianistin Anna Winitskaya, 1983 in Noworossijsk am Schwarzen Meer geboren. Sie stammt aus einer Musikerfamilie, ist vielfach mit Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Echo Klassik. Sie reist als Pianistin viel durch die Welt, aber sie ist auch viel in Hamburg. Dort lebt sie und hat eine Professur an der Hochschule für Musik und Theater. Schön, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Ich habe schon gesagt, dass ich mich sehr auf die Sendung freue, Anna Winitskaya. Wenn man sich auf die Gäste vorbereitet, ist man irgendwie auch sehr neugierig ab einem gewissen Punkt und möchte gerne Antworten haben auf die Fragen, die man sich stellt oder gestellt hat. Stellen Sie sich auch gerne den Fragen, Anna Winitskaya?
Ja, natürlich. Interessante Fragen beantworten, das ist keine Pflicht, sondern es macht mir natürlich Spaß. Aber ich habe schon öfter bemerkt, ich spiele lieber, als ich rede.
Wir sind gespannt, wie sich das in dieser Stunde entwickelt. Die russische Musik haben Sie natürlich im Blut. Sie ist ein Schwerpunkt in Ihrem Repertoire und deshalb steigen wir heute mit Schostakowitsch ein, bevor wir ein bisschen über die russischen Komponisten, insbesondere über Schostakowitsch, reden.
Das ist ja ein lustiges Stück.
Allerdings. Eine Tarantella von Dmitri Schostakowitsch war das, ein Stück für zwei Klaviere, gespielt von meinem Gast im Studio, der Pianistin Anna Winitskaya und von Ivan Rudin. Und weil es so ein besonderes, sehr erfrischendes, heiteres, schnelles, lebendiges Stück ist, dachte ich, starten wir damit. Anna Winitskaya, zu Schostakowitsch haben Sie tatsächlich eine ganz besonders enge Beziehung. Und wenn man Ihre Schostakowitsch-Aufnahmen hört, dann spürt man das irgendwie. Das ist tatsächlich sehr faszinierend. Die Verbindungen gehen bis in Ihre Kindheit zurück. Erzählen Sie, wo es überall Berührungspunkte mit diesem Komponisten gab.
Ja, es ist eine sehr interessante Frage. Als ich ein Kind war, habe ich in so einem Musikcollege, also man kann das vergleichen zu einer Musikschule, Unterrichte gehabt und überall hängten tatsächlich die Fotos von Schostakowitsch mit kleinen Kindern. Also damals hatte Musikschulen, normalen Schulen besucht. Und dieser College hatte Name von Schostakowitsch gekriegt und ich habe dort studiert und das war schon für mich ganz was Besonderes. Also es war nicht nur so ein Komponist für mich, sondern wie gesagt, überall hängten Bilder von ihm und im Saal, wo ich oft meine erste Solo-Rezitals gespielt habe, auch zum ersten Mal mit dem Orchester gespielt habe, hängt ein großes Porträt von Dmitri Schostakowitsch.
Wissen Sie noch, was das erste Stück war von Schostakowitsch, das Sie gespielt haben?
Ich glaube, das war aus einem Kinderzyklus, heißt Puppentänzer von Schostakowitsch, habe ich ein paar Stückchen gespielt. Und dann kam Konzert Nummer 2. Ich habe schon mit 12 Jahren gespielt und mit diesem Konzert habe ich mein erstes großes Wettbewerb in Moskau gewonnen.
Daraus hören wir heute auch noch einen Satz. Das heißt, man kann sagen, Anna Winitskaya, dass Sie seine musikalische Sprache von Kindesbeinen an kennengelernt haben, mit ihr aufgewachsen sind. Sie haben schon als Kind, wie Sie erzählen, Schostakowitsch gespielt. Wie hat diese Musik früher auf Sie gewirkt und wie haben Sie das als Kind wahrgenommen, ohne die politischen Hintergründe zu kennen?
Genau, als ich Kind war, habe ich das alles natürlich nicht bemerkt. Für mich war die Musik sehr optimistisch und erst als ich größer wurde, habe ich dann natürlich viel gelesen darüber und dann habe ich vieles entdeckt in dieser Musik, vieles mehr als ich Kind war. Und das ist unglaublich, wie Schostakowitsch mit seiner Musik zu den Leuten, zu seinem Lieblingsvolk gesprochen hat. Und nicht vergleich zu vielen anderen Komponisten, die so zum Beispiel Rachmaninow oder Stravinsky oder Prokofjew, die einfach emigriert haben, Schostakowitsch nun in der Sowjetunion geblieben, weil ich glaube, diese Liebe zu seinem Volk war immer da und das war viel stärker als einfach sein Leben zu retten, sozusagen.
Schostakowitsch, ein Komponist, der Sie bis heute begleitet und eine wichtige Rolle in Ihrem Repertoire spielt. Welchen Blick haben Sie heute auf den Komponisten, auf seine musikalische Sprache? Was fasziniert Sie an Schostakowitsch?
Es fasziniert mich zum Beispiel, wenn ich seine Sinfonien höre. Ich kriege Angst. Ich stelle mir sofort vor, die Leute, die hungern, die frieren, und die hören diese Musik und diese Musik gibt viel Kraft an den Leuten. Und dieses Bild steckt bei mir im Kopf sofort, wenn ich seine 10. oder 7. Sinfonie höre.
Wir hören gleich einen weiteren Ausschnitt Ihrer Schostakowitsch-CD mit der Kremerata Baltica, den 2. Satz aus seinem Klavierkonzert Opus 102 unter der Leitung von Omer Meyer-Welber. Dies ist sein 2. Klavierkonzert, das zeitlich in großem Abstand zu seinem 1. entstanden ist. Ich glaube, es liegen 25 Jahre dazwischen. In welchem Kontext hat er sein 2. Klavierkonzert geschrieben?
Ja, das ist ein richtig sehr optimistisches Konzert. Ich stelle mir diese Pionierenzeit vor, dass man so an diese Regierung glaubt und noch mit rosa Brille lebt. Und dass auch dieses Konzert so entstanden, sehr optimistisch, humorvoll, sehr jugendliches Konzert mit unglaublich schönen und lyrischen 2. Satz.
Klassik à la carte auf NDR Kultur. Das war der 2. Satz aus dem Klavierkonzert Opus 102 von Dmitri Schostakowitsch mit Anna Winitskaya, der Kremerata Baltica unter der Leitung von Omer Meyer-Welber. Und die Solistin dieses Satzes ist heute zu Gast bei uns. Anna Winitskaya, Omer Meyer-Welber, ein israelischer Dirigent. Sie sind nicht ganz ein Jahrgang, aber fast. Er ist 1981 geboren.
Das ist interessant, das wusste ich nicht.
Ja, ich habe auch gestaunt. Woher kennen Sie sich? Und wie war diese Zusammenarbeit mit ihm für Sie?
Ehrlich gesagt, diese Zusammenarbeit ist sehr spontan entstanden, da ich eigentlich mit Michael Jurowski aufnehmen sollte. Und er hat aus gesundlichen Gründen abgesagt, die Aufnahme. Und dann, glaube ich, das war Staatskapelle Dresden, die Bläser, haben mir nun vorgeschlagen und das war sehr kurze Arbeit, aber trotzdem sehr intensive. Wir haben, glaube ich, eine Woche gehabt. Wir haben bei Schostakowitsch-Tage in der Nähe von Dresden gespielt und dann halt ins Studio gegangen und Konzert Nummer 2 aufgenommen, weil Nummer 1 habe ich ohne Dirigent gemacht. Und ja, es war, wie gesagt, sehr schöne, sehr intensive Zeit, aber leider sehr kurze Zeit.
Sie stammen, Anna Winitskaya, aus einer Musikerfamilie. Ihre Eltern sind Pianisten, ihr Großvater war Dirigent, ihr Onkel ein sehr erfolgreicher Geiger. Musik hat sie, das kann man wirklich so sagen, von Geburt an geprägt und begleitet. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre ersten Lebensjahre, an Ihre frühe Kindheit? Wie kann man sich Ihre Kindheit in dieser Musikerfamilie vorstellen?
Die Musik habe ich seit Geburt immer gehört. Also meine Eltern waren nicht so richtige Konzertpianisten, trotzdem haben sie sehr oft zu Hause geübt und auch unterrichtet. Deswegen, ich hatte irgendwie diese Beziehung zur Musik nicht quasi von null angefangen, das war immer da. Und deswegen, das war ganz natürlich, dass ich auch angefangen habe, Klavier zu spielen. Also meine Oma hat mir die Noten beigebracht. Sie lebte zwar nicht mit uns zusammen, aber trotzdem, sie kam irgendwann im Sommer zu uns und dann hat sie mir, wie gesagt, die Noten beigebracht. Und dann habe ich angefangen, Klavier zu spielen. Ich war fast 7 Jahre alt, also eigentlich nicht so früh, wie man normalerweise sich das so vorstellt in der Sowjetunion. Man fängt schon mit 4 oder 5, ja, besonders wenn man eine Geige lernen möchte, das höre ich schon, die Kinder fangen mit 3 an. Ja, und das war auf sehr, sehr natürliche Art. alles so geschehen. Und ich glaube, meine Eltern haben schon gesehen, dass ich sehr schnell neue Stücke gelernt habe und sehr schnell vorankam. Und dann, glaube ich, haben sie sich entschlossen, das mit mir so professionell zu machen. Also das heißt einfach mehr Zeit in Üben investieren.
Hätten Sie auch die Option gehabt, ein anderes Instrument zu lernen? Oder war es von Anfang an auch klar, dass es das Klavier wird, einfach weil es zu Hause steht und die Eltern schon den Grundstein gelegt haben?
Genau, also das war, bei uns stand so eine sehr alte Wiener Flügel. Und als ich 8 wurde, also wo meine Eltern meinten, jetzt wird das professionell, hat mein Opa, der ein sehr guter Dirigent in Odessa war, hat mir noch einen Flügel geschenkt. Und seitdem war irgendwie keine andere Instrument kam in Frage.
Gäbe es eigentlich noch andere Traumberufe für Sie aus heutiger Sicht? Haben Sie mal darüber nachgedacht?
Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass ich so talentiert bin zu einem anderen Beruf. Also ich glaube es schon,
richtig,
ich fühle
so,
mich sehr gut, ja, in dieser Branche sozusagen.
Musik gehört zu Ihrem Leben wie das Atmen oder das Essen. Ist so eine Musikerfamilie für eine heranwachsende Musikerin eher eine Belastung oder eine Hilfe?
Jein, also das ist beides. Es ist natürlich schon ganz kompliziert dadurch, dass die Eltern sehr viel in der Musik verstehen und manchmal, als ich Kind war, nicht so viel Freiheit gegeben und immer zugehört haben, was ich gemacht habe am Instrument. Aber andererseits, das ist sehr großer Vorteil, weil die mich immer unterstützt haben in allem, was ich mit Musik gemacht habe.
Mit 18 Jahren sind Sie, Anna Winitzka, ja nach Deutschland gekommen. Wie kam es dazu und warum war Deutschland Ihr Ziel?
Ja, es gab so einen Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, ich kann nicht mehr in Rostov am Don bleiben, wo ich an dortige Konservatorium studiert habe. Dieses kulturelle Leben war so ein bisschen für mich zu arm. Also es waren nicht so viele Konzerte, die ich besuchen konnte. Und ich wollte raus. Und für mich stellte damals die Frage, wohin?
Obwohl Musik in Russland eine große Rolle spielt.
Ja, aber in Moskau und St. Petersburg, da ist jeden Tag was los, aber nicht in der Stadt, wo ich studiert habe, im Konservatorium. Und dann, wie gesagt, gab es für mich mehrere Varianten. Moskau, dann New York, Juilliard School, dann Brüssel, weil da eine Bekannte von meinem Vater unterrichtet hat, oder Deutschland. Und es war so ein Zufall, ich fuhr zu einem Wettbewerb in Spanien und da hat mir Ralf Nathkemper, der jetzige Professor aus Hamburger Musikhochschule, entdeckt und eingeladen nach Hamburg. Dann habe ich auch hier Aufnahmeprüfung gemacht und bestanden und seitdem habe ich hier studiert und dann 2009 die Professur bekommen.
Ein fremdes Land war das damals für Sie. Sie haben, glaube ich, auch kein Deutsch oder wenig Deutsch gesprochen.
Gar kein Deutsch.
Gar kein Wort Deutsch. Ihre Eltern sind in Russland geblieben, ihre Freunde natürlich auch. Ich stelle mir das einfach nur schrecklich vor.
Das war auch schreckliche Zeit für mich. Ich würde denken, wahrscheinlich eine von den schlimmsten Tage, die ich erlebt habe, waren die ersten Tage in Deutschland. Ich fühlte mich sehr einsam. Ohne Eltern war ich nicht selbstständig. 18 Jahre alt. Ja, in Russland habe ich ganz wenige Sachen alleine gemacht. Aber diese Zeit nachhinein, wenn ich denke, war sehr lehrreich für mich.
Was hat Sie in Deutschland trotz der so schwierigen Umstände dann gehalten oder was hat Sie durchhalten lassen?
Evgeny Korolev, mein jetziger Professor ist nicht, aber mein Mentor.
Inwiefern?
Ich habe dann seit 2003 bei ihm studiert. Und ich habe immer Musik oder anders gesagt meinen Beruf so erlebt, als halt immer üben, spielen, Konzerte, so also halt Beruf. Und er hat mir ganz andere Sicht auf Musik beigebracht, dass man sich, also dass ich mich ausgedrückt habe in der Musik. Und das war für mich ganz was Neues. Und ich habe dann seitdem sehr viel experimentiert in mein Spiel. Und das war die Musik mein Leben, nicht mehr mein Beruf.
NDR Kultur heute mit Anna Winitzka. Ja, wir hören Sie mit Sergei Prokofjew und dann sprechen wir gleich weiter.
Musik.
Anna Winitzkaja und das Deutsche Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Gilbert Varga mit dem zweiten Satz aus seinem Klavierkonzert Nummer 2, G-Moll, Opus 18. Anna Winitzkaja, wir haben gerade über Ihren schwierigen Start als junge Frau mit 18 Jahren in Deutschland gesprochen. Sind Sie schon eine Kämpferin, eine Frau, die stark ist und durchhält?
Das ist schwierig zu beantworten. Also viele Leute sagen mir, du bist sehr stark, kämpferisch. Aber diese Frage habe ich mir nie gestellt. Also ich bin so, wie ich halt bin. Und natürlich zu manchen Sachen, zum Beispiel, wenn ich etwas Neues lerne und ein neues Stück, und da bin ich schon sehr kämpferisch manchmal. Also weil ich bin sehr oft mit mir unzufrieden und da investiere ich mir schon viel Zeit, auch mentale Zeit ohne Klavier, und bekämpfe viele Sachen, also die mir nicht klar sind, damit ich meiner Meinung nach so überzeugender spielen kann.
Sie leben ja nun schon seit vielen Jahren in Deutschland. Welche Verbindung zu Ihrer russischen Heimat haben Sie heute? Wie oft sind Sie dort?
Tatsächlich, ich bin nicht so oft in Russland, da ich leider nicht so viel Zeit habe. Und ich spiele schon ab und zu Konzerte in Russland, aber es ist wahrscheinlich 1 bis 2 Konzerte im Jahr. Mhm.
Ihr Lehrer, Jewgeni Koroljow, zu ihm haben Sie eine enge Verbindung. Das klang eben schon sehr deutlich an. Sie konzertieren auch zusammen, so wie heute Abend im Konzert in der Elbphilharmonie, zusammen mit der Kammerakademie Potsdam und mit Ljubka Radziejewa. Bach steht auf dem Programm und 3 Flügel stehen auf der Bühne. Ein besonderer Abend für Sie?
Genau, und ich freue mich schon sehr. Wir haben dieses Bach-Projekt, wir nennen das ein Bach-Projekt, seit 9 Jahren spielen wir. Wir haben in Hannover gespielt, in Mailand, in München.
Also aber nicht immer Bach, oder doch?
Auch Bach, aber nicht nur die Konzerte, die wir heute spielen werden. Und dieses Projekt hat mir immer sehr große Freude bereitet. Das ist so wunderschöne Musik, und mit meinen sehr guten schon Freunden, Mentoren zu spielen, bereitet, wie gesagt, sehr, sehr viele Freude.
Man merkt, dass Sie sich sehr freuen, in dieser Kombination wieder aufzutreten. Jetzt gibt's auch schöne Musik, diesmal von Maurice Ravel, Noctuel aus Miroir. Musik von Maurice Ravel in Noctuel aus seinem Zyklus Miroir, gespielt von der russischen Pianistin Anna Winitzkaja. Heute ist sie zu Gast hier bei uns auf NDR Kultur in der Sendung Klassik à la carte. Und mit Maurice Ravel, liebe Anna Winitzkaja, sind wir bei einem weiteren Schwerpunkt Ihres Repertoires angekommen. Auch für diese CD mit Werken von Ravel sind Sie ausgezeichnet worden. Was fasziniert Sie am Impressionismus? Was fasziniert Sie an der Musik von Maurice Ravel?
Bei dieser Musik kriege ich sofort die Bilder im Kopf. Da muss ich nicht lange überlegen, was konnte das sein und wie konnte ich das Stück spielen. Irgendwie ist sofort da, wenn ich diese Musik höre. Und Ravel mag ich besonders gern, weil seine Musik ist so ehrlich, auch ein bisschen naiv im guten Sinne und kindisch. Und das ist so eine reine Musik. Ich liebe das zu spielen.
Klangfarbenreich auf jeden Fall ist diese Musik. Sie zeichnen, finde ich, am Flügel quasi kleine Gemälde, wenn Sie Ravel spielen. Haben Sie nicht nur die Musik in Bildern vor Augen, haben Sie auch Bilder bei dieser Musik vor Augen, also Farben? Oder wie ist das? Was sind das für Bilder, die Sie im Kopf haben?
Also sind Naturbilder, also ganz einfach.
Also es gibt schon einen Bezug zur Malerei quasi.
Genau, ja, oder die Bilder, was ich in meinem Leben erlebt habe. Ja, ich spaziere sehr gerne, und nun besonders in Hamburg hat man mit vielen grünen Plätzen, Orten mal Glück. Und ich liebe Wasser. Und die Bilder, wie gesagt, wenn ich die Musik höre, kommen entweder aus meiner Lebenserfahrung, also aus vielen Orten, wo ich schon gewesen bin, oder aus Gemäldegalerie.
Wo sind Sie denn in Hamburg gerne unterwegs?
Wir wohnen am Norden, ich mit meiner Familie. Da sind sehr schöne Orte, zum Beispiel Rackmoor oder auch Nierndorf-Gehege ist auch wunderschön, und da gehe ich sehr gerne spazieren.
Wie erforscht man die Farben eines Komponisten, die Farben von Maurice Ravel? Wie kommen Sie dem Komponisten beim Studium seiner Werke näher?
Diese Anschlagtechnik, was ich als Kind sehr hart mit meinem russischen Professor gelernt habe, das hilft mir natürlich sehr. Er hat mir fast jede Woche über 5 Stunden beigebracht, am Klavier zu singen, zu sprechen. Und das hilft mir, wenn ich jetzt Ravel spiele. Da ist es, man hört also oder man sieht, bei dieser Stelle müssen die Finger besonders sensibel sein. Oder bei anderer Stelle, die Kraft muss aus dem Rücken kommen, nicht nur von Finger oder von Händen. Das ist halt diese Erfahrung, ja.
Das klingt total interessant, dass Kraft aus einer anderen Stelle im Körper kommt. Mhm. Hat das viel, wie kann man das erklären, diese Anschlagtechnik, die Sie so intensiv geübt haben als Kind?
Das ist das Problem, als ich als Kind das alles geübt habe oder gelernt habe, das ist jetzt sehr schwierig für mich, das zu erklären.
Weil
das
es einfach in Ihrem
intuitiv,
Körper ist.
Genau, intuitiv bei mir ist. Und das muss ich nun an meine Studenten weitergeben. Deswegen, ich habe ziemlich viele Schwierigkeiten, das zu erklären, weil es ist bei mir schon drin sitzt. Aber Hauptsache, glaube ich, ist es eine Vorstellung. Wenn du richtige Vorstellung im Kopf hast, dann bekommst du schon die Möglichkeiten, das irgendwie zu spielen. Hauptsache, deine Ohren machen mit. Und die Finger kann man auf verschiedene Arten machen. Entweder halbrund oder ganz flach. Es ist alles nur Mittel. Hauptsache, wie gesagt, du weißt, wie das in deinem Kopf, wie das klingen soll.
Über Ihre Liebe zur russischen Musik haben wir schon ein wenig gesprochen. Über Impressionismus. Im Konzert heute Abend gibt es Bach. Können Sie sich vorstellen, Bach auch auf CD einzuspielen?
Ja.
Wann wird es soweit sein?
In 2 Wochen. Ja, tatsächlich ist das so, wenn alles gut läuft, in 2 Wochen gehen wir alle ins Studio und nehmen die Konzerte von Bach auf.
Wie lange brauchen Sie für so eine CD?
Wir bekommen 6 Tage und damit ist schon ganz viel. Also wir werden 9 Konzerte von Bach aufnehmen. Und 6 Tage ist es eine gute Zeit.
Gibt es Repertoire, Anna Winitskaya, das Sie nicht spielen? Also gibt es Grenzen im Repertoire, wo Sie sagen, nö, das mache ich nicht?
Eigentlich nicht. Ich habe, glaube ich, alles gespielt. Modernmusik, Barockmusik. Wiener Klassik spiele ich sehr selten. Ich habe hier mal in Hamburg auch 4. Beethoven gespielt. Aber tatsächlich ist im Moment so eine Pausieren-Phase mit Wiener Klassik, Mozart, Beethoven. Es ist nicht so, dass ich diese Musik nicht spielen kann oder nicht verstehe. Es ist so, dass wenn ich diese Musik auf der Bühne spiele, ich bin so frustriert, dass es nicht klappt, so wie ich mir das vorstelle oder wie ich das gespielt habe zu Hause. Und deswegen habe ich im Moment damit aufgehört, aber ich hoffe, das kommt auf jeden Fall wieder.
NDR Kultur, Sie hören die Sendung Klassik à la carte mit der russischen Pianistin Anna Winitskaya und wir bleiben in ihrer Heimat mit Sergei Rachmaninow. Das war der 3. Satz aus der Klaviersonate Nummer 2 B-Moll Opus 36 von Sergei Rachmaninow. Anna Winitskaya war das und sie ist heute unser Gast in Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Sie haben, Frau Winitskaya, Ihre Lehrtätigkeit an der Musikhochschule in Hamburg im Jahr 2009 aufgenommen. Da waren Sie Mitte 20. Das
genau.
Ist sehr, sehr jung. Wie haben Sie sich damals, ich glaube, Sie waren sogar einige Zeit die jüngste Professorin in Deutschland, gefühlt?
Ja. Ja, die erste Zeit war nicht so leicht für mich als Lehrerin, vor allem, wie Sie gesagt haben, ich war sehr jung und diese autoritäre Seite zu zeigen war nicht leicht. Also viele Studenten waren ein bisschen jünger oder auch gleich alt wie ich. Aber ich musste nun mich ein bisschen distanzieren, also nicht als Freundin erscheinen, sondern richtig als Professorin. Und ich hoffe, es hat gelungen. Und ich war am Anfang sehr streng. Und ich habe mit der Zeit ja viel Erfahrung gemacht und jetzt unterrichte nun ganz anders als in 2009.
Was machen Sie heute anders?
Ich versuche, einen individuellen Zugang zu jedem Studenten zu finden, weil die Menschen sind natürlich sehr unterschiedlich geprägt, haben sehr unterschiedliche Erziehung gehabt und manche nun brauchen viel Lob, irgendwie, um weiterzukommen. Manche wird Lob nicht gut tun, dann machen sie nichts. Und es tut denn gut, wenn ich ein bisschen pushe. Und das muss ich schon beim ersten zwei Unterrichte merken. Und dann ja halt so Unterrichte auf individuelle Art.
Es gibt Künstler und Künstlerinnen, die wollen erstmal überhaupt gar nicht unterrichten. Dafür gibt es oft verschiedene Gründe. Das Verfolgen der eigenen Karriere, die dann keinen Raum lässt für zuverlässiges Unterrichten. Manchen liegt es vielleicht auch gar nicht so. Bei Ihnen habe ich den Eindruck, es ist Ihnen ganz wichtig, auch zu unterrichten.
Es ist für mich sehr wichtig, mit jungen Leuten kommunizieren zu dürfen.
Warum?
Sie haben sehr viele Ideen. Die sind sehr kreativ, die sind sehr frei und ich lerne dadurch auch sehr viel. Und ich merke, wenn ich unterrichte, dann weiß ich selber, okay, also wie mein Student oder meine Studentin gespielt hat, sie hat solche und solche Fehler gemacht, das darf ich dann wiederum nicht machen. Also, oder diese Stelle klingt so nicht überzeugend, deswegen so eine Roboter geht nicht. Ja, und auch was Repertoire angeht, ich lerne einfach viel mehr als früher, als ich nicht unterrichtet habe. Dann habe ich nur mein Programm gespielt. Heutzutage höre ich natürlich viel mehr und lerne mit die Stücke. Und das ist natürlich, ja, dass dieses breites Repertoire hilft mir dann auch weiter.
Es gibt sehr, sehr viele Pianistinnen und Pianisten. Das macht es, finde ich, nicht leichter, damit später auch sein Geld zu verdienen. Die wenigsten machen Karriere wie Sie. Wie gehen Sie mit dieser Problematik mit Ihren Schülern um? Was vermitteln Sie ihnen? Schließlich wollen die davon leben.
Genau, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Wie Sie gesagt haben, es gibt sehr, sehr viele Pianisten. Und eigene Nische zu finden, ist schwierig. Natürlich, ich kann nicht einem Studenten sagen, weißt du, ich glaube, du wirst da keine Karriere machen. Das ist einfach zu brutal. Aber ich muss irgendwie ganz akkurat, ganz vorsichtig dann zeigen, vielleicht kann er sich oder sie sich in Kammermusik ausprobieren. Oder vielleicht liegt seine Stärke an Unterrichten, weil wir brauchen gute Lehrer. Oder Liedbegleitung oder ganz was anderes. Aber man muss das wirklich ganz vorsichtig nicht mal sagen, sondern zeigen. Und zum Beispiel ist es bei mir so ein Fall, ich unterrichte auch gerne, aber ich habe immer mit Musik was zu tun. Und ich weiß, ich muss nicht irgendwie 100 Konzerte pro Jahr spielen, alles annehmen, um irgendwie mich finanzieren zu können. Darüber natürlich denkt man auch. Das ist eine Art Sicherheit. Und ich bin dann sehr frei geworden. Ich nehme nur die Stücke, die ich spielen möchte und nur die Konzerte, die ich spielen möchte.
Dafür sind Sie bekannt, ja. Aber das halten Sie auch für eine künstlerisch richtige Entscheidung oder für den Weg, der für Sie nur geht? Oder
ja,
passt?
Also definitiv, das ist so für mich, weil warum soll ich die Stücke spielen, wo ich mich nicht so richtig gut fühle oder nicht so hundertprozentig mich ausdrücken kann oder zu viele Konzerte nehmen, wo ich schon am Ende bin und ein bisschen Zeit für mich brauche. Und trotzdem mit den Studenten fühle ich mich sehr wohl und sehr sicher und ich bin immer mit Musik dabei.
Sie sind durchaus bekannt für eine gewisse Strenge beim Unterrichten. Was erwarten Sie von den Schülern und Schülerinnen, die Sie unterrichten?
Schwierig zu sagen. Ich möchte sehe, dass egal, ob das ein Student ist oder schon Absolvent der Hochschule, dass man ehrlich bleibt zu sich selbst, dass man irgendwie nicht versucht, so zu spielen, um mehr Effekte zu kriegen oder Erfolg beim Publikum haben, sondern aus dem Bauch heraus zu spielen und nichts machen dabei.
Verstehen Ihre Schüler das?
Mit der Zeit ja, aber natürlich, das ist auch ein langer Prozess. Viele Studenten kommen und wollen mich mit Virtuosität beeindrucken. Und ich bleibe dabei sehr cool. Natürlich, die sind am Anfang dann sehr frustriert. Aber trotzdem, ich sage es denn immer, mit Virtuosität kann man nicht mehr so begeistern. Ja, es, alle spielen virtuos, alle können laut spielen und schnell. Aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass man als Zuhörer mit der Seele beeindruckt wird, dass man emotional was erlebt, während jemand, egal welches Instrument spielt. Sonst ist es nur auf Effekt gebaut. Und das möchte ich vermeiden, auch bei meinen Studenten.
Sie haben vorhin beschrieben, was Jewgeni Koroljow Ihnen beigebracht hat. Was ist es, was Sie Ihren Schülern unbedingt mit auf den Weg geben wollen?
Nun, die Künstler, also unser Beruf ist nicht leicht. Ich sage oft meinen Studenten, du musst Klavier spielen, also in meinem Fall. Nicht, weil du irgendwann damit Erfolg hast oder Geld verdienen hast. Du musst nur Klavier spielen und Musik machen, weil du ohne Musik nicht leben kannst. Wenn du dein Leben ohne Klavier oder ohne Musik vorstellen kannst, dann lieber mach was anderes. Weil es gibt sehr, also prozentual ist sehr wenig Leute, die wirklich nun Karriere machen können. Und natürlich, das ist ein sehr großes Glück, wie bei mir. Ich habe Königin Elisabeth-Wettbewerb 2007 gewonnen und sehr viele Anfragen auf einmal bekommen. Ich habe sehr gute Agentur bekommen und auch viele Möglichkeiten, auf die große Bühne spielen zu können. Aber das war ein Zufall, also so wie ein Lottogewinn. Ich konnte auch das nicht gewinnen, ja, aber trotzdem Musik spielen und Klavier spielen, weil man einfach anders nicht kann. Nur dann muss man als Musiker weitermachen, sonst bringt das keinen Sinn.
Anna Winitskaja, Sie sind Mutter zweier Kinder, haben in Hamburg eine Hochschulprofessur und nicht wenige Konzerte im Jahr als Solistin, als Kammermusikerin in der ganzen Welt. Und wie finden Sie dort ein Gleichgewicht zwischen diesen drei großen Aufgaben? Wie läuft das zusammen für Sie?
Viele Leute fragen mich, wie schaffst du das? Wie schaffst du alles gleichzeitig? Und ich glaube, meine Strategie ist, diese Frage mir nicht stellen. Weil wenn ich denke, wie schaffe ich das, dann irgendwie, ich muss immer nach vorne gucken. Und es ist natürlich nicht leicht, Professorin zu sein, Mutter und auch Konzertpianist. Trotzdem, ich versuche in den wenigen Stunden, wo ich mit meinen Kindern bin, richtig voll dabei zu sein. Und die Überzeiten, wo früher ich als Last empfunden habe, auch üben, wieder üben. Jetzt ist für mich meine Stunden, meine Urlaubsstunden, wo ich mich irgendwie ausdrücken kann, zur Ruhe kommen. Und einfach, das ist alles Kopfsache.
Ich erlebe Sie, Anna Winitskaja, als eine unglaublich lebendige, auch energiegeladene Persönlichkeit mit viel Kraft und voller Tatendrang, mit einer ziemlichen Klarheit auch in den Gedanken. Wie sehen Sie sich selbst?
Ich weiß, was ich möchte. Oder besser gesagt, ich weiß noch besser, was ich nicht möchte. Und ich bin unglaublich dankbar an den Leuten, die mich unterstützen. Und das ist mein Mann, meine Kinder, meine Eltern und Koroljow und seine Frau Lyubka Hadzigeorgieva. Und ich bin wirklich glücklich, dass ich solche Leute um mich habe, die mir auch irgendwo zukünftige Weg zeigen und auch aus deren Erfahrung zum Beispiel. Koroljow, der sagt nicht viel, aber mit seinem Leben, mit seiner Einstellung, er zeigt mir wie es für mich richtig ist zu leben, wie es das wichtig ist, zu sich selber ehrlich zu sein und auch wichtig ist, nicht zurückzublicken und sagen, oh, es ist mir peinlich, dass ich das gemacht habe und das, also ich möchte einfach ja so weiterleben.
Anna Winitzka, ja, heute Abend sind Sie in der Elbphilharmonie in Hamburg zu hören. Bach für 2 und 3 Klaviere ist der Abend überschrieben und Sie musizieren mit den beiden Künstlern, Künstlerinnen, die Ihnen sehr eng am Herzen liegen und freuen sich sehr auf dieses Projekt. Dankeschön für diese Stunde, Anna Winitzka. Ja, danke, dass Sie bei uns waren. Das hat mich sehr gefreut.
Ich danke Ihnen.
Einen schönen Tag wünschen wir Ihnen. Das war Klassik à la carte mit der russischen Pianistin Anna Winitzka, ja, und mit Beate Scheibe.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.